Einen schönen guten Abend bei Radio Enlighten Next. Mein Name ist Tom Steininger.
Einen schönen guten Abend, mein Name ist Katrin Karnet.
Wir begrüßen Sie zu unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Und wir sprechen über das Thema Vertrauen.
Und noch eine Ansage, bevor wir zum Thema kommen. Wir haben heute auch eine neue Telefonnummer für alle, die sich im zweiten Teil der Sendung mit ins Gespräch bringen wollen. Und diese Nummer werde ich einmal kurz durchgeben, falls die noch nicht von Ihnen, von euch notiert wurde. Das ist die neue Nummer in Deutschland 0201 54 59 98 00, aus der Schweiz 041 51 26 012, aus Österreich 01 22 97 30 3. Danach werden Sie gefragt, eine Konferenzraumnummer einzugeben. Das ist die 77 58 0 und der Zugangscode 3x die 12. Wir werden das noch einmal durchgeben im zweiten Teil, aber hier schon einmal vorab. Tom, jetzt zum Thema.
Zum Thema.
Das Thema heute: Auf was vertrauen wir eigentlich? Ja, jede Woche überlegen wir, worüber lohnt es sich, wirklich einmal in die Tiefe nachzudenken, gemeinsam, auch im Dialog. Und das Thema Vertrauen, glaube ich, ist ein sehr zentrales Thema, wenn man sich über Bewusstseinsentwicklung und Kulturentwicklung Gedanken macht. Denn ich glaube, dass wirklich der Kitt zwischen dem, was unser menschliches Miteinander ist, wirklich auch ein großer Teil des Vertrauens ist. Und es gibt immer wieder auch die Frage, ja, worauf kann ich eigentlich noch vertrauen heutzutage? Und diese vielen Dimensionen von Vertrauen, Vertrauen einerseits in die Welt, ineinander, das Vertrauen in sich selbst. Ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Dimensionen, die wir uns heute einfach mal zusammen anschauen wollen.
Und nachdem das ja ein Webcast für Bewusstsein und Kultur auch im Kontext einer progressiven Spiritualität ist, kann man natürlich auch sagen, eine Form über Spiritualität nachzudenken oder zu fragen, okay, spirituell, was heißt das eigentlich? Ich denke, eine ganz einfache Form, hier eine Antwort zu finden, ist, Spiritualität heißt eigentlich Vertrauen. Ich glaube, dass die einfachste Form zu verstehen, was Spiritualität sein kann, in einem Kontext, der jetzt metaphysische Kontexte mal auslässt, ist Vertrauen selber. Weil es gibt die verschiedensten spirituellen Bezüge, Glaubenssysteme oder selbst auch Menschen, die sich überhaupt nicht spirituell definieren würden. Aber es gibt Menschen, die drücken ein sehr grundlegendes Vertrauen zum Leben selber in all seinen Dimensionen aus. Und das sind andere Menschen oder bei diesen Menschen ist etwas anders als Menschen, wo man merkt, dieses Vertrauen fehlt. Das Vertrauen fehlt einfach. Und dann gibt es verschiedene Varianten, wie das Fehlen dieses Vertrauens sich äußern kann. Das kann die Form eines übersteigerten Selbstvertrauens haben oder merkst, irgendwas stimmt nicht. Das kann die Form eines beißenden Zynismus haben, wo Menschen permanent das Haar in der Suppe finden. Überall Menschen einfach ein Talent haben, das Haar in der Suppe zu finden. Es kann sein, dass Menschen einfach tief erschüttert sind und du merkst ihnen eine Verlorenheit an. Das ist oft noch die menschlichste Form, nicht Vertrauen zu haben, wenn du merkst, dass jemand offen und ungeschützt verzweifelt ist, nicht vertraut, vom Leben verunsichert ist. Und du hast die Frage ja auch direkt, meines Erachtens, richtig gestellt. Was gibt uns denn eigentlich Grund zu vertrauen? Man kann ja auch sagen, ist es nicht naiv? Ist es nicht eine naive Kindheitsbeziehung zur Welt? Ist die Welt nicht eigentlich zutiefst vertrauensunwürdig? Ich habe heute gerade in Vorbereitung zu einem anderen Interview, das wir für unser Magazin Evolve gemacht haben, in einem Buch gelesen, wo auch einige Kapitel über Jean-Paul Sartre gehen. Und der Philosoph Jean-Paul Sartre, der Begründer des französischen Existenzialismus, hat ja eigentlich eine Philosophie gehabt des in die Welt geworfen Seins und die auch in den Schrecken und in die Leere der Welt geworfen Seins, wo einem fröstelt, wo offensichtlich dieses Vertrauen nicht da ist. Also, ich glaube, die Frage ist berechtigt, warum eigentlich Vertrauen?
Ja, du hast den Bogen ja sehr, sehr groß gemacht, wie du begonnen hast und sagtest, ein anderes Wort für Spiritualität könnte eigentlich Vertrauen sein. Und was du hier ansprichst, ist ja, also da merkt man auch genau das, was du eben beschrieben hast, diese Gratwanderung zwischen einer Aufgeklärtheit unseres Menschseins, in der wir uns wirklich teilweise so fühlen wie in die Welt geworfen, weil der Bezug zu einer Religiosität, die früher wirklich der Kontext war, von Anfang an, von Kindheit an, ich meine, es ist sicherlich unterschiedlich für viele von uns hier auch an diesem Telefon, an dieser Sendung. Aber für viele Menschen ist dieser Kontext eines Eingebettetseins in eine Spiritualität, in eine religiöse Tradition in unserer Welt hier nicht gegeben. Und da ist es oft eher, dass es wie ein in die Welt hineingeworfen sein sich so anfühlt und man schaut nach äußeren Dingen, wo ich Vertrauen finden kann, wem ich und was ich vertrauen kann. Und im Laufe eines Lebens fängt das oft an zu bröckeln und man merkt, da ist etwas anderes. Ich muss ein Vertrauen in mir selbst finden und dort auch hier diese Unterscheidung zu treffen, was du beschreibst von einem Selbstvertrauen, was nur auf mich persönlich und meine Fähigkeiten, meine Talente, meinen Bezug als getrenntes Individuum zur Außenwelt sich aufbauen kann, durch Äußerlichkeiten auch oft, aber auch durch Fähigkeiten, oder zu erkennen, dass da ein tieferes Vertrauen möglich ist. Und hier eben nicht in eine naive, Gläubigkeit in etwas sich eingebildetem möglichen Guten zu verfallen, sondern wirklich, was ist dieses tiefe Urvertrauen, das so unabhängig ist und auch nicht eine Gutgläubigkeit ist. Ich glaube, das ist, was mich sehr reizt an diesem Wort Vertrauen.
Ja, und auch einfach die Frage nach, ist dieses Urvertrauen berechtigt? Wo kommt es her? Und ich meine, du hast zwei verschiedene Vertrauen angesprochen. Du hast Selbstvertrauen und dieses, ja, man kann es Urvertrauen ansprechen. Und interessanterweise ist bei beiden Formen des Vertrauens, da gibt es einfach äußerlich gute Gründe. Es gibt einfach mehr Menschen, die haben die sind auf eine Art und Weise aufgewachsen, dass ihnen das Leben Vertrauen gibt. Und das hat viel mit den Eltern zu tun, mit dem Elternhaus, mit den Kindern zu tun. Und es gibt genügend Untersuchungen, dass ein vertrauensgebendes Elternhaus oder vertrauensgebende Bezugspersonen hier einfach einen Riesenunterschied machen. Und das, glaube ich, ist eine wichtige Dimension dabei. Also einfach über unsere Bezugspersonen von klein auf das Leben als vertrauenswürdig oder nicht als vertrauenswürdig zu erfahren, prägt uns. Und du merkst den Unterschied von Menschen, die in vertrauensfördernden Familien aufgewachsen sind oder in vertrauenszerstörenden Familien. Das ist ein Riesenanteil. Und ich glaube, das ist etwas, das in sich eine große Berechtigung hat, weil das die Frage umdreht, wie vertrauensfördernd sind wir für unsere Umwelt. Nicht nur für unsere Kinder, sondern für unsere Umwelt. Aber dann gibt es auch Menschen, die eigentlich in verschiedenste Formen des Horrors gegangen sind und trotzdem vertrauen. Und es gibt Menschen, die wohlbehütet aufgewachsen sind und trotzdem diese Verlorenheit haben. Und ja, es gibt einerseits diese Möglichkeit, Vertrauen einfach zu kultivieren. Und die Möglichkeit, Vertrauen zu kultivieren, ist ja eigentlich einfach benennbar. Sie besteht darin, vertrauenswürdig zu sein. Es zu tun ist weniger einfach, als es so zu benennen. Die andere Sache, unseren Bezug zum Leben, da ist was Mysteriöseres dabei. Da ist eine mysteriöse Dimension dabei, die uns tiefer herausfordert. Es gibt ja diese meines Erachtens sehr dazu passende Bibelgeschichte von Hiob. Ich kenne die Details der Geschichte auch nicht, aber im Prinzip die Geschichte geht so, dass der Hiob so ein Beispiel ist eines total gottvertrauenden, gottfürchtigen Mannes. Und Gott mit ihm einfach happy ist. Und der Teufel, du kennst die Geschichte? Und der Teufel geht zu Gott und sagt, der ist so einfach gottvertrauend und gottfürchtig, weil du tust ihm ja auch andauernd Gutes. Lass dir mal wirklich auf Grund laufen und du wirst sehen, er wird dich verfluchen. Und dann geht es in eine lange biblische Geschichte und ich weiß nicht alles dem Kind. Die Kinder sterben ihm, die Ernte bricht ihm ein, die Krankheit verfolgt ihm, eines nach dem anderen. Und der Punkt ist, dass Hiob das aushält. Also nicht ohne Anzweifeln. Also das ist das Schöne an der Geschichte ist, der verzweifelt auch, ja. Und er rebelliert auch teilweise gegen Gott und so. Aber er bricht sein Vertrauen nicht. Und der Teufel verliert seine Wette. Das ist der ganze Punkt. Wie kommt es das? Wie kommt es, dass Menschen so eine Stärke entwickeln, dass sie wirklich auf Grund laufen können, dass wirklich alles schief geht, dass wirklich das Leben auseinanderbricht? Und da trotzdem, trotz aller Menschlichkeit, das heißt ja nicht, dass du da irgendwie über den Dingen stehen musst, dass hier Verzweiflung nicht angesagt ist, aber dass trotzdem irgendetwas nicht bricht. Und zwar in deinem Vertrauen nicht bricht.
Ich möchte dem, was du gerade gesagt hast, vielleicht nochmal nachgehen in Bezug, was du vorher erwähnt hattest, mit den zwei unterschiedlichen Seiten von Vertrauen. Vertrauen geben und vertrauenswürdig sein. Weil was mir da kommt, wie du es beschreibst, die Geschichte von Hiob, ist, dass etwas scheint so vertrauenswürdig zu sein, dass er trotz innerer auch Verzweiflung, wie du sagst, das Vertrauen nicht durchbricht. Und es ist ja fast wie diese zwei Dinge, die fast auch zusammengehören, dass ich, wenn ich diese Vertrauenswürdigkeit, auch jemand wie er wird plötzlich, ich weiß nicht genau, wie ich es beschreiben soll, aber hier die Frage, was ist vertrauenswürdig, fällt so sehr zusammen mit, oder was ich als vertrauenswürdig erkenne, hängt auch so sehr damit zusammen, wie viel Vertrauen ich geben kann. Und hier sogar eine Wahrnehmung bei ihm in etwas Vertrauenswürdigem ist, was er nicht mal sieht.
Ja, weil in der Geschichte, die Pointe ist ja, die ganze Evidenz spricht dagegen. Gott lässt ihn einfach brutal an die Wand fahren. Es gibt nichts Sichtbares, Vertrauenswürdiges. Es geht wirklich alles schief. Und dann wird die Frage nachher Vertrauen doch spannend. Zu vertrauen, wenn man ein sicheres Bankkonto hat und eine gute Versicherung und ein abgesichertes soziales Leben, ist ja auch schon herausfordernd, weil es gibt ja genügend Leute, die haben das alles und haben trotzdem, du merkst dann an, irgendwie vertrauen sie dem Ganzen nicht. Aber ohne dem Ganzen ist das Ganze doch nochmal interessanter. Und gleichzeitig würde ich sagen, gehört das zur spirituellen Grunderfahrung. Und absurderweise ist es wahrscheinlich ein grundloses Vertrauen. Und dieses grundlose Vertrauen ist auch nicht rechtfertigbar. Du kannst Menschen, die so ein starkes Vertrauen haben, fragen, warum sie es haben. Sie können es dir auch nicht erklären. Sie können dir auch keine guten Gründe dafür angeben. Und ich glaube, dass die Pointe woanders liegt. Dass die Pointe zum Vertrauen eigentlich in der Demut liegt. Nichts wollen zu müssen. Das Vertrauen, was mit einer Hingabefähigkeit, einer Liebefähigkeit zu tun hat, wo du keine Ansprüche stellst, dass jetzt biblisch gedacht der liebe Gott, nicht biblisch gedacht das liebe Leben, dir das zurückgibt. Das heißt, da ist ein Grundbezug zum Leben, und der ist spannend sich selber anzuschauen. Der Grundbezug zum Leben heißt, das Leben schuldet dir nichts. Und das ist insofern spannend sich anzusehen, weil ich glaube, wenn man da ehrlich hinschaut, man sehr schnell die eigene Erwartungshaltung in dem einen oder den anderen Winkel sehr wohl sieht, dass das Leben mir eigentlich was schuldet.
Ich glaube, das ist das, was ich spürte, wo ich nicht die richtigen Worte gefunden hatte, aber dass es darum geht, diese Umkehrhaltung ist eigentlich eine Umkehrhaltung von dem, dass ich schaue, was das Leben mir gibt oder andere oder Situationen von außen, sodass ich sie einschätze, ob sie vertrauenswürdig sind oder nicht, hin zu einem größeren Vertrauen geben können. Und da kommt für mich auch dann die Demut rein, wie du es gerade so gut beschrieben hast, dass da nichts ist, was ich für mich von dem Leben erstmal primär erwarte. Ich glaube, wir können nicht davon ausgehen, dass wir erwartungsfrei sind, aber da ist eine tiefere Hingabe, die gleich setzt, sich setzt mit diesem Vertrauen.
Ja, und wir können ja auch alles erwarten. Die Erwartung ist ja nicht das Problem. Das Problem ist, wenn die Erwartung einen bestimmten Charakter hat, dass wenn sie nicht eintrifft, ich ein Recht habe, dem Leben zu grollen, weil dann die Grundlage der Erwartung war, dass es eine Berechtigung gäbe. Und hier nicht von dieser Berechtigung auszugehen, ist wahrscheinlich ein hoher Anspruch ans Leben. Nur Menschen, die ich kenne, die das zumindest zu einem großen Grade so eine Qualität haben, wo du merkst, und das ist das, was du ansprichst, deren Fokus ist nicht die Erwartungshaltung, sondern, und das ist ein anderes Wort, das hier einfach gut dazu passt, dass ihr Geben ein bedingungsloses ist. Das ist auch das, wo dann auch einfach Liebe mit reinspielt, wo du dafür, dass du dich dem Leben gibst, in dem, was dein Leben ausmacht, also dort, wo dein Wirkungsfeld ist, dort, wo du dich entfalten kannst, dort, wo du im Leben einfach einen Unterschied machen kannst, dass das bedingungslos ist, dass du dann nicht Bedingungen stellst, und das hat was mit diesem positiven Bezug zum Leben zu tun. Und das hat mit einem Vertrauen zu tun, das nicht an das ist absurd. Es ist ein Vertrauen, das nicht an Resultate gebunden ist. Es ist nicht ein Vertrauen, das wird schon gut ausgehen, sondern es ist ein Vertrauen, egal wie es ausgeht, das ist grundsätzlich gut.
Ja, das ist ein riesiges Vertrauen. Und es ist auch, es ist eine unglaubliche Befreiung in dem für unsere Beziehung. Und wenn man sich überlegt, wie stark unsere ganze Projektion darauf geht, ich kann nur so viel vertrauen, wie mir auch eben entgegenkommt als Gutes. Und zu dieser Beziehung zum Leben, die so tief frei ist, dass es egal, was passiert, an diesem Fundament des Lebens selbst nicht gerüttelt wird. Egal, ob ich das dann als gut oder schlecht, böse, ungerecht, wie auch immer erfahre, das fällt ein Stück weit weg. Und das ist so spannend, weil wir leben in dieser Welt mit all diesen Aspekten in unserer Erfahrung. Und trotzdem ist es möglich, in diesem tieferen Gegründetsein einen Bezug zu finden, der auch wie ein Anker sich anfühlt. Und ich finde die Frage dann auch sehr spannend, dass dann erst Beziehungen wirklich in eine Dynamik kommen, die kreativ sein kann, weil sonst immer die Erwartungshaltung uns eigentlich aneinander ausbremst.
Weil es für das führt ja auch zum zweiten Teil deiner Frage, der Vertrauenswürdigkeit oder des Vertrauens, des zwischenmenschlichen Vertrauens. Weil dieses zwischenmenschliche Vertrauen, hat natürlich damit zu tun, inwiefern wir miteinander Vertrauenswürdigkeit aufbauen. Bauen wir vertrauenswürdige Beziehungen auf. Und vertrauenswürdige Beziehungen sind umso tragfähiger, umso mehr Menschen, ich sag's mal ganz allgemein, ihre Menschlichkeit nicht hintergehen. Auch wenn das jetzt nicht eine direkte Rendite zahlt. Und ohne jetzt da gleich ins Absolute gehen zu müssen, also ohne jetzt den Anspruch zu haben, dass wir uns alle hier als Heilige miteinander betätigen, weil das sind wir nicht. Aber diese Vertrauenswürdigkeit, die wir miteinander entwickeln, ist dadurch gegeben, dass Menschen wahrnehmen, dass wir, ich nenne es mal so einfach, unsere Menschlichkeit nicht hintergehen, auch wenn Dinge schief gehen, auch wenn da überhaupt nichts zurückkommt. Und warum tun wir das? Warum tut das jemand? Warum geht nicht jemand dann in den jetzt zahle ich's heim-Modus. Und das hat mit dem ersten zu tun. Das hat mit der Stärke einer prinzipiellen Beziehung zum Leben zu tun. Und das hat damit zu tun, dass diese grundsätzliche Beziehung zum Leben eine existenzielle Wichtigkeit hat. Weil wenn das eine existenzielle Wichtigkeit hat, dann sind die sogenannten Erfolge oder Misserfolge dessen, was das Leben zurückgibt, nicht das Ausschlaggebende, nicht das, was dich dann irgendwie ja, aus Fasson bringen, das aus der Fassung bringen, weil da etwas ist, das so ein Gewicht hat in der eigenen Motivation, das mit dem relativen Erfolg oder Glück oder wie auch immer nicht so direkt verwoben ist. Das gibt eine innere Freiheit, das gibt eine Unabhängigkeit von den Erfolgen und Missigkeiten des Lebens. Und dadurch entsteht eine Möglichkeit, Erfolge lockerer zu feiern und Schwierigkeiten lockerer zu nehmen.
Ja, und Menschen, die diese Tiefe von Vertrauen in sich gefunden haben, es sind ja wirklich keine Menschen, die uns als sehr, ja, nicht mit viel Gewicht herüberkommen, sondern es sind starke Persönlichkeiten. Und man merkt dann auch, das ist kein naives Glauben an das Gutsein, sondern ein existenziell Durchdringen dieser Dimension, weil ich finde hier auch, dass vielleicht viele auch diese Erfahrung teilen, die ich sehr gut kenne, dass diese Momente des Wahrnehmens von dieser existenziellen Freiheit und dem darin sich öffnenden Vertrauen, die wirklich so wertzuschätzen und ernst zu nehmen, dass sie mir wichtiger werden als alles Aufbauen von relativen Bedingtheiten, die mir Selbstvertrauen und Vertrauen ins Leben geben, dass das ein großer Schritt ist und dass es wirklich eine starke Persönlichkeit braucht, die den Mut hat, dieser Dimension, die, wie du es vorher auch beschrieben hast, wie grundlos vertrauenswürdig ist, dem wirklich zu vertrauen in einer Welt, die uns so geprägt hat, äußeren Bedingtheiten mehr Vertrauen oder in äußeren Bedingtheiten mehr Vertrauen zu finden.
Das, was du angesprochen hast mit dem Gewicht, denn das hat, ja. Da ist es, glaube ich, auch gut, eine Unterscheidung zu treffen. Und es gibt wahrscheinlich zumindest zwei Arten des Vertrauens. Das eine könnte man das naive Vertrauen nennen und das andere könnte man das weise Vertrauen nennen. Und der Unterschied zwischen dem naiven Vertrauen und dem weisen Vertrauen besteht darin, dass das weise Vertrauen den Horror gesehen hat und das Vertrauen nicht verloren. Das macht das naive Vertrauen nicht weniger schön. Also jeder von uns kennt das naive Vertrauen von Kindern, die Unschuld von Kindern, die ja noch vertrauen. Und der magnetische Anziehungskraft von Kindern besteht oft in diesem naiven Vertrauen. Wenn dein Kind spielen zusiehst und du merkst, das hat noch dieses Vertrauen. Das steht da und schaut den Baum an oder schaut auf die Straße oder schaut den Ball an oder welche, und du merkst, es hat dieses Vertrauen. Und interessanterweise ja grundlos, weil das Kind, wenn ich das so formulieren darf, das Leben noch nicht kennt. Und aus diesem noch nicht Kennen des Lebens oder nur einen ganz kleinen Ausschnitt des Lebens kennen, dieses Vertrauen hat, dass das so vereinnahmend auch sein kann. Wenn man Kinder sieht. Und dann gibt es dieses Vertrauen von Menschen, wo du einfach weißt, der oder die haben viel gesehen. Die haben viel gesehen. Du siehst es ihnen an. Und das Und das, was sie gesehen haben, und das ist der entscheidende Unterschied, hat sie nicht gebrochen. Und die Wirkung ist eine ganz andere Wirkung als die Wirkung von kleinen Kindern. Oder es hat auch eine große Ähnlichkeit, aber es hat auch einen großen Unterschied, weil da kommt das Gewicht rein, von dem du sprichst. Weil das Gewicht entsteht durch das, was sie gesehen haben. Und das, wodurch sie nicht gebrochen worden sind, was sie nicht brechen konnte.
Ja, was ja auch bedeutet, dass wir erst wissen, wie tief wir wirklich vertrauen, wenn wir an solche schwierigen Momente in unserem Leben kommen. Und da ist eigentlich erst der Test, weil es so oft doch so ein gefühltes, so eine gefühlte Wahrnehmung, ja natürlich, ich vertraue, könnte vielleicht auch manchmal die Erfahrung sein. Und dann plötzlich bricht alles zusammen.
Ja, darum hat ja der liebe Gott Hiob an die Wand laufen lassen.
Ja, ja. Und wie viel haben wir davon gelernt? Ich finde das mit den Kindern auch einen wichtigen Schritt nochmal, weil es wird ja doch oft sehr auch von Menschen betont, ach, könnte ich doch nochmal so sein wie ein Kind. Und so vertrauen. Und so ein Suchen nach dem Zurückgehen, nach diesem Urvertrauen, das wir als Kind hatten. Aber das ist wirklich wie diesen Test des Lebens braucht oder diesen Test, den Hiob durchgehen musste, um Vertrauen auch in uns zu kultivieren, um dem Leben zu vertrauen, dass es diesen Schritt in unserer Entwicklung einfach auch braucht.
Ich glaube, es gibt auch einen zweiten grundsätzlichen Unterschied zwischen diesen zwei Formen von Vertrauen, die ich gerne ansprechen würde. Dieses kindliche Vertrauen hat zumindest als großen Anteil auch das Vertrauen, dass es, das Leben, gut ausgehen wird. Während das weise Vertrauen ein Vertrauen ist, dass es schon gut ist. Egal, ob das jetzt gerade an die Wand gefahren ist oder gerade die blühenden Gärten sind. Das weise Vertrauen ist, hat einen anderen Bezug zu dem, was es vertraut. Es ist nicht diese Hoffnung, dass irgendwas gut gehen wird, sondern ist das Vertrauen, dass es bereits gut ist.
Und dass es nicht für mich gut ist, weil dieses "Es ist gut" ist frei von meiner eigenen Subjektivität. Ich weiß nicht, ob du weißt, was ich ansprechen will, aber dieser Satz, dass es gut ist wie ein Satz des von dem Es selbst Gesagten. Und das Erkennen steckt darin, dass das Leben und ich nicht getrennt sind.
Und dort ist diese spirituelle Dimension angesprochen. Und ich bin überzeugt, wenn wir von zwischenmenschlichem Vertrauen und auch von Selbstvertrauen sprechen, da gibt es all diese relativen Ebenen, die wichtig sind. Psychologische Ebenen, gesellschaftlichen Ebenen, beziehungsmäßige Ebenen. Das Vertrauen einfach auch mit Vertrauenswürdigkeit, mit Integrität zu tun hat. Aber ich glaube, die Basis, auf der das alles steht, die das nicht ins Wanken bringt, ist das, wovon wir gerade sprechen. Das Vertrauen in zwischenmenschliche Beziehung gewinnt dann an Stabilität, wenn die Vertrauenswürdigkeit der Beteiligten eine große Stabilität hat. Und sie hat eine große Stabilität dann, wenn das Leben sie nicht aus den Bahnen werfen kann. Und sie hat dann diese Stabilität, dass das Leben sie nicht aus den Bahnen werfen kann, wenn das Vertrauen in etwas gegründet ist, das außerhalb der Wogen des Lebens steht. Wenn du nicht die großen Erfolgshochflug gerade machen musst und wow, das Leben ist so toll. Nichts dagegen, das ist wunderschön. Ja. Aber das wird vorbeigehen. Das ist nichts, das von Dauer ist. Und Menschen, die davon nicht abhängig sind, haben auch im Höhenflug nicht die schon mit eingebaute Angst, dass der Höhenflug zu Ende geht. Mhm. Zwischenmenschliche Beziehung oder zwischenmenschliches Vertrauen steht auf dieser Basis, dass wir wirklich gefestigt in unserem Vertrauen sind. Und gefestigt in unserem Vertrauen zu sein, dass dieses Vertrauen von diesen Wogen nicht abhängig ist. Mhm.
Ja, und ich denke auch, es ist fast wie ein Neuentdecken von dem, was ich glaube auch in traditionellen Gesellschaften auch der Kitt war zwischen den Beziehungen, dass eine Hingabe an das Größere, das Göttliche zwischen den Menschen stand sozusagen als wie ein unausgesprochenes Gut und da heraus auch Beziehungen entstanden, die in einem größeren Rahmen eingebettet waren. Es ist in meiner Erfahrung auch jetzt ein Neuentdecken dieser tiefe Göttlichkeit, etwas selbst über das, was ich gerade zwischen uns beiden erfahre, als du und ich in der Getrenntheit zu erkennen, dass da immer etwas ist, was unausgesprochen tiefer ist als diese Getrenntheit. Und ich glaube, in diesem Erkennen von dieser tieferen Dimension, die jenseits von dem ist, was wir relativ voneinander wollen, verändert sich wirklich auch, wie wir miteinander sein können. Also dass ein Vertrauen auch anders ist, als wie ich es mir jetzt vorstellen kann, das doch immer noch damit sehr verbunden ist, durch meine eigene persönliche Brille zu schauen und dass die Augen anfangen, durch eine andere Dimension zu schauen.
Mhm. Wobei wir hier wahrscheinlich auch eine andere Form von Vertrauen brauchen. Das Vertrauen in traditionellen Gesellschaften, vor allem in archaischen Gesellschaften, hat natürlich auch mit dieser kindlichen Naivität zu tun. Es hat große Ähnlichkeiten mit der kindlichen Naivität. Und das Schöne zum Beispiel an Naturvölkern ist teilweise auch dieser kindliche Zug. Teil dieses kindlichen Zuges ist auch, sich als ausgeliefert war, dem Leben ausgeliefert wahrzunehmen. Und hier dem Leben gegenüber auch keine Gestaltungskraft zu haben. Äh, Es ist dann die Kraft des Misstrauens auch, ja. Nicht einfach automatisch zu vertrauen, sondern auch Fragen stellen zu können. Und ich glaube, es ist eine andere Form von Vertrauen, wo du dich nicht ausgeliefert fühlst, sondern dich als wirklich Gestalter des Lebens wahrnimmst, in einer Eigenverantwortlichkeit, die aus einem kindlichen Gemüt nie wahrgenommen werden kann. Weder ein kindlichen Gemüt noch in einem kindlichen Gemüt, das ich doch auch in Naturvölkern sehen würde. Ich hoffe, dass das niemand als zu abwertend wahrnimmt. Ich glaube glaub nicht, dass es abwertend ist. Und ich glaube, dass es auch zutrifft, dass es dass Naturvölkern dieses kindliche Gemüt anzutreffen ist. Das hat was mit dieser Ausgeliefertheit zu tun, das hat was mit auch einer Unmündigkeit zu tun. Das Vertrauen, das zu dem wir aufgerufen sind, hat dann auch sehr viel mit diesem Selbstvertrauen zu tun, das du ansprichst, und das auch noch auf einer tieferen Ebene. Nämlich dieses Selbstvertrauen, dass ich Ausdruck dessen sein kann, was ich als das Positive des Lebens wahrnehme. Dass ich gestaltender, kreativer Ausdruck dessen sein kann und deswegen auch aufgerufen bin zu sein. Und der gelebte Ausdruck dieses Vertrauens besteht dann in einem kreativ aktiven Leben.
Ich danke dir für den Punkt, weil das ist wirklich eine neue Form von Ermächtigung, die aber nicht eine Übermächtigung ist, sondern die Ermächtigung des Potenzials des Lebens, was du ansprichst, durch uns, durch mich, durch das Individuum.
Das ist interessant, das ist auch eine interessante Sache, die ich jetzt in unserem Gespräch auch so wahrnehme, weil es gibt so diese zwei Seiten des Vertrauens, die sich anscheinend auch widersprechen. Das eine, dieses Urvertrauen, das wir angesprochen haben, und das andere, dieses Selbstvertrauen, das sehr schnell und auch sehr oft diese getrennt egoische Form des Selbstvertrauens hat, dieses Ich kann das schon, und die auch sich ganz bewusst im Gegensatz zu diesem Urvertrauen stellt. So, das Leben ist tough und hart und ich werde es meistern. Und das hat durchaus diese positive Seite, aber das hat auch durchaus diese gegen das Leben gerichtete Seite, so wirklich diese Seite, ich werde dem Leben zeigen, Seite. Und da ist diese destruktive, pathologische Selbstvertrauen, das du dann in verschiedenen Formen sehen kannst, und vielleicht eine archetypische Form ist sozusagen Alexander der Große oder Genghis Khan, die ihre Kraft nur daraus entfalten konnten, dass sie ein unheimliches Selbstvertrauen hatten, dass das ganze Völker und Heere mitriss, und das zumindest auch sehr brutal war, um es mal so zu sagen. Ob es jetzt geschichtlich seinen Platz hatte oder nicht seinen Platz hatte, sei dahingestellt. Aber es gibt ein reifes Vertrauen, wo das Vertrauen in diesen Urgrund, in diese Urpositivität des Lebens, um das vielleicht anders zu formulieren, und das Vertrauen des Selbstvertrauens Ausdruck von einem und demselben sind. Und vielleicht sind wir dazu aufgerufen.
Wow, ich glaube, das stimmt, was du sagst. Die Spaltung dieser zwei Vertrauen in einer Form aufzuheben und zusammenzubringen, die weder das eine noch das andere überhöht. Weil war es nicht auch so, dass Alexander der Große oder Genghis Khan eh auch sich als göttlich berufen gefühlt haben, als sogar fast göttlich? Und wenn wir davon sprechen, dass wir nicht getrennt sind von dieser Urpositivität des Lebens, sprechen wir ja auch diesen göttlichen Impuls an. Und uns da nicht zu überhöhen durch unseren Narzissmus, sondern ich glaube, hier kommt wieder das rein, was du vorhin besprochen hast, in Demut alles in uns eben auch zu erkennen, was ich ständig überhöhen möchte, aber in diesem Zusammenkommen, ja, ich glaube auch, dass wir dazu aufgerufen sind, das zu erforschen und in unsere Erfahrung zu schauen.
Es ist ja auch sprachlich interessant, dass dieses persönliche Selbstvertrauen eher sehr nah an dem Wort Hochmut steht. Der Hochmut ist ja eine überzogene Form dieses Selbstvertrauens. Und dass dieses Urvertrauen, das wir angesprochen haben, viel mit dieser Demut zu tun hat. Und dass diese reife Form von Vertrauen eine Form ist, wo dieses Selbstvertrauen und diese Demut nicht im Gegensatz stehen. Wo mein Vertrauen in meine Kapazität, Ausdruck der Positivität des Lebens zu sein und das dann auch zu liefern, nicht im Gegensatz zur Demut und zur Hingabe an das Leben selber ist, sondern Ausdruck dessen. Dass mein gelebtes Selbstvertrauen gelebte Demut ist. Und das hat eine andere Konnotation. Das ist nicht Genghis Khan. Das ist auch nicht Alexander der Große, aber es hat eine Kraft. Ich meine, der Archetyp für mich dafür, ohne ihn jetzt heilig sprechen zu wollen, aber trotzdem, ist noch immer Nelson Mandela. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass er heilig wäre, aber der hat schon seine Fehler gehabt, aber er steht trotzdem für sowas.
Ja.
Und es gibt andere Beispiele. Aber es gibt halt immer herausragende Beispiele, die dann ikonenhaft für was stehen. Und er ist so jemand. Und das ist auch gut, weil solche Ikonen einfach dann auch, die kristallisieren etwas als Möglichkeit, als menschliches Potenzial. Und er und andere stehen dafür.
Sind wir schon etwas über der Zeit? Vielleicht haben wir auch eine E-Mail-Frage, die du noch mit reinbringen möchtest. Ich fürchte, wir werden heute nicht mehr viel Fragen nehmen können.
Lass uns doch eine nehmen. Da fragt ein Zuhörer, Vielen Dank für dieses schöne Gespräch. Ein Gedanke, der mir beim Zuhören kam, ist die Frage, was in uns eigentlich vertraut. Das Empfinden von Vertrauen, wenn es wirklich aus der Tiefe unseres Wesens kommt, ist ja vielleicht selbst schon ein Ausdruck der Tiefe des Lebens, der wir vertrauen. In einem solchen Vertrauen gehen wir über die Getrenntheit von der Welt hinaus und darin liegt auch das Beglückende und Unbedingte des Vertrauens. Willst du was drauf sagen?
Ich glaube nicht, ob ich allem folgen konnte gerade.
Okay.
Ich habe die Frage gehört, was ist es eigentlich in uns, was vertraut?
Ja, was eine gute Frage ist. Und ich glaube, dass der Hörer da schon auch was richtig anspricht. Ich glaube, dass in diesem Vertrauen etwas in Resonanz gerät, wo der die Vertrauende und das Vertraute, dem Vertrauenden miteinander in Resonanz sind, weil sie nicht unbedingt getrennt sind. Ich glaube, dass das so gemeint ist. Dass da auch diese Bedingungslosigkeit hat ja auch damit zu tun, dass es eine Nicht-Identifizierung mit meiner Getrenntheit ist. Es ist nicht meine getrennte Agenda, die mich letztendlich reitet, sondern die Demut kommt und die Hingabe kommt aus, dass diese getrennte Agenda nur ein kleiner Aspekt von was ist und das Ganze hat diese Positivität und sie ist von mir nicht getrennt. Und wahrscheinlich ist das, in welcher sprachlichen Form auch immer, Ausdruck von all den Formen von gelebter Spiritualität, wie es sie gibt, ob das archaische, traditionelle, postmoderne, progressive Formen von Spiritualität sind, wenn sie authentisch ist, lebt das in den Menschen.
Ja. Wollen wir die Telefonnummer noch einmal durchgeben? Ich bin ein bisschen.
Ich glaube, wir sind schon
zeitlich gebunden.
Zeitlich über der Zeit hinaus, wo man noch die Telefonnummern, ja. Wo man noch auf die Fragen eingehen kann.
Genau. Dafür die Entschuldigung für heute.
Und herzlichen Dank für die Fragen, die per E-Mail reingekommen sind. Und vielleicht ist es ja auch ein guter Punkt, hier die Sendung damit zu beenden. Herzlichen Dank.
Vielen Dank.
Einen schönen guten Abend.